Ja, also, ich schicke mal vorweg, ich habe eine Glaskugel. Da ist Whisky drin. Die habe ich in der Regel nötig, wenn ich mit der Journalie zu tun habe. Jedenfalls hinterher. Und insofern war ich auch nicht überrascht, dass sich irgendwelche Journalisten darüber beschwert haben, dass ich heute hier sprechen darf. Also ich danke dir, lieber Olivier, deswegen doppelt herzlich für die Einladung. Ich könnte meinen Vortrag über liberales Investieren eigentlich relativ kurz zusammenfassen, aber ich habe ja 10 Minuten, die will ich auch ausnutzen. Die Kurzzusammenfassung ist: Kaufen Sie alles, was Greta kotzen lässt. Ja? Und das ist natürlich in Übereinstimmung mit dem eigentlichen Titel meines Vortrages, nämlich der Staat als Kontraindikator fürs Investieren. Ja? Denn der Staat möchte ja gerne, dass wir das tun, was Greta möchte, weil die haben alle so eine kleine Greta im Hirn, so sehen die auch alle aus. Und natürlich sind die Politiker ganz böse mit mir, weil ich auch die Trump'sche Tradition übernommen habe, jedem einen ordentlichen Spitznamen zu verpassen. Beispielsweise unser Vizekanzler habe ich zum Antifanten-Lars befördert und den Bundeskanzler zum Reichswackel-Elvis. Ja, insofern bin ich auch, habe ich voller Verständnis dafür, dass die böse mit mir sind. Aber beim Investieren geht es natürlich nicht ums Böse sein, sondern um die Rendite. Aber manchmal muss man böse sein, um Rendite zu bekommen. Man muss dann also, um dem Rat folgen zu können, all das zu machen, was Greta kotzen lässt. Früher wäre das natürlich das ganze Thema Ölexploration, Gas, Kohle, Kraftwerke und so weiter gewesen. Und jetzt würde ich mal sagen, sind es Venture-Investitionen in israelische Hightech-Unternehmen. Ja, das wäre wahrscheinlich so, dass auch Greta durchläuft eine Evolution, wie wir ja beobachten konnten. Ich schicke mal voraus, es gibt ja immer wieder kluge Zitategeber und ein sehr kluger Zitategeber, den viele schon mittlerweile wieder vergessen haben, das war so einer der bekanntesten Investoren der 80er und 90er Jahre, ein Mann namens André Costoliani. Und der hat mal gesagt: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird. Und zwar, indem man versucht, schnell reich zu werden. Und ich glaube, da hat er recht gehabt, da hat er einen Punkt gehabt. Und zwar, weil die meisten Menschen dadurch versuchen, schnell reich zu werden, indem sie einer Mode nachrennen. Und wer ist derjenige, der die Moden definiert in unserer Gesellschaft? Der mit der größten propagandistischen Feuerkraft. Und das ist, Überraschung, der Staat. Das heißt also, sie müssen eigentlich, um den Markt zu schlagen, gar nicht wissen, welche Unternehmen besser sind als alle anderen und welche mehr Rendite versprechen. Es genügt schon, wenn Sie die aussortieren aus Ihrem Portfolio, aus Ihrem Investmentuniversum, von denen Sie annehmen dürfen, dass sie schlecht performen. Und wer performt schlecht? Die Lieblinge des Staates. Und ich will Ihnen das an ein paar Beispielen deutlich machen. Das erste Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ist die Aktie von Volkswagen. Ja, Volkswagen hat 70% seines Wertes verloren innerhalb von wenigen Jahren. Warum? Weil man dort zwei Dinge einfach beobachten kann. Das eine ist die systematische Zerstörung dieser tollen deutschen Industrie, der Automobilindustrie, in der Deutschland Weltmarktführer war, wohlgemerkt, ja, und gleichzeitig ein Management, das katzbuckelnd die strategischen Vorgaben aus Berlin und Brüssel übernommen hat. Angefangen von immer strengeren und zum Teil vollkommen unrealistischen und schwachsinnigen Abgasvorgaben und jetzt dann ganz neu eben in dem Zusammenhang ja, Elektromobilität. Die Elektromobilität erweist sich als das, was ich schon vor 4 oder 5 Jahren auf X gepostet habe, nämlich als der große strategische Rohrkrepierer, deswegen zu Recht abgestraft. Teil des Volkswagen-Konzerns Porsche, jetzt Gewinneinbruch dieses Jahr um sagenhafte 95%. Zweites Beispiel ist Pfizer. Pfizer ist auch so ein Staatslieblingskind und wer in der großen Corona-Pandemie dran geglaubt hat, der ist dann da eingestiegen. Das war eine schlechte Idee. Und hier zeigt sich, dass Moral und Investieren und vernünftiges Investieren sogar zusammenfallen können. Denn das Risiko, das Haftungsrisiko, was die Leutchen da auf dem Buch haben, das möchte ich nicht in mein Portfolio wissen. Ergebnis: Pfizer hat seit dem Höhepunkt auf dieser künstlich herbeigeführten Panik, mit der man ja, wo man nachher gegangen ist und gesagt hat, wir verkaufen euch ein, nein, wir zwingen euch ein Produkt zu kaufen, das eigentlich schädlich für euch ist, auch etwa 70% seines Wertes verloren. Ja, und das Ergebnis ist natürlich eine Fehlinvestition. Drittes Beispiel, jetzt nicht eines, wo man, Fragen machen wir bitte später, jetzt nicht eines, wo man hergeht und sagt, hat der Staat irgendwie was damit zu tun, obwohl er auch was damit zu tun hat? Sondern die Übernahme dieses ganzen vom Staat betriebenen Gender- und Woke-Agenda-Dings. Ne? Go woke, go broke. Ja, der Staat stellt sich hin und sagt, ihr sollt jetzt alle gendern, ihr sollt jetzt alle einsehen, dass es 500 Geschlechter gibt, vielleicht sind es auch 700, ich weiß es nicht, das wird ja täglich mehr. Und tolle Werbekampagne, habe ich neulich mal gesehen, von Jaguar. Haben Sie auch gesehen? Wer hat die gesehen? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Okay, das ist eine Minderheit, aber ich kann Ihnen das empfehlen. Gehen Sie mal auf YouTube, geben Sie mal ein, Jaguar Werbekampagne Vogue. Also Sie sehen da ein paar, wie soll ich sagen, ätherische, genderisierte Gestalten über den in vielen bunten Safranfarben über den Bildschirm hüpfen. Und Ergebnis europäische, also European Sales von Jaguar 4 Wochen nach dieser Werbekampagne minus 97,5%. 97,5. Das ist schon sehr rekordverdächtig, meine Damen und Herren. Ja. Weiteres Beispiel. Go Woke, Go Broke. Budweiser. Ja. Machen wir mal eine schöne Woke-Kampagne mit viel Genderkram drin. Bud Light. Viel Bunt und Regenbogen drauf. Ergebnis. Einbruch des Aktienkurses innerhalb von kürzester Zeit um 70%. Also, das sind alles Trends, die uns der Staat so jetzt mal aufdrückt. Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft und suchen uns einen raus, wo ich Ihnen sagen kann, die Blase hat der Staat aufgeblasen. Und wenn Sie jetzt da investieren, wird die Sache in Tränen enden. Und das ist Rüstung. Ja, ganz genau. Also ich habe auch Rheinmetall-Aktien im Portfolio gehabt. Die sind mittlerweile draußen. Und zwar, weil es natürlich ganz klar eine Blase ist. Denn wenn Sie sich den Kurs anschauen, da haben Sie eine, keine Ahnung, wenn ich das mal hier anschaue, würde ich mal sagen, das fällt schon so unter der 30, 40-Fachung. Ja, KGV, jenseits von Gut und Böse. So sieht eine Blase aus, meine Damen und Herren. Und zwar eine Blase, die schon aus zwei Gründen nicht sustainable ist. Entweder geht dieser Rüstungswahn weiter, dann endet es im Krieg, dann haben Sie eine Totalabschreibung, wenn die erste russische Rakete drauffällt. Oder er geht nicht weiter, dann endet es im Umsatzrückgang und dann wird sich der Kurs auch nicht halten. Also lassen Sie besser die Finger davon. Und dann gibt's auch noch außerhalb des Aktienmärkts diese wunderbaren staatsinterventionistischen Ideen. Ein ganz tolles Beispiel habe ich in meiner Jugend erlebt, weil blöderweise meine Eltern da auch investiert haben. Das waren die deutschen Bauherrenmodelle. Ein Steuersparmodell. Und dazu müssen Sie wissen, das können Sie hier in der Schweiz natürlich nicht ahnen, aber beim Wort Steuern sparen schaltet der durchschnittliche Deutsche sein Gehirn ab. Ja, weil das braucht er dann nicht mehr, weil er kann ja Steuern sparen. Ja. Und dieses Steuersparmodell beruhte darauf, dass man für einen völlig überhöhten Preis Immobilien kaufte und von diesem überhöhten Preis dann ganz viele Abschreibungen realisieren durfte, die dann die Steuerlast auf das zu versteuernde Einkommen gesenkt haben. Und dann hat man Steuer gespart. Und das Ergebnis war, dass man irgendwie 20 Jahre gebraucht hat, um den Verlust wieder aufzuholen, den man beim überhöhten Preis bezahlen dann hingelegt hat. Und ich habe das gestern mal mit ChatGPT diskutiert. ChatGPT erinnerte sich noch daran, obwohl es damals noch gar nicht dabei war, aber da gibt's wohl Quellen und es hat die ganze Sache mal in 4 Bullet Points für mich zusammengefasst. Erstes, Kaufpreise in der Regel 20-40% über Marktwert, da die Steuersparnis eingepreist war. Zweitens, Verkauf nach 10-15 Jahren, meistens mit Verlust oder Nullrendite, wenn man die Steuersparnis mitrechnet. Reale Wertsteigerung nur in Bestlagen, dort gab es aber keine Bauernmodelle, denn da haben diejenigen, die sich das gemanagt haben, ihre eigenen Immobilien hingestellt. Und in ländlichen Regionen oder Fördergebieten komplette Wertverluste, also komplett geleveraged und oft auch mal mit Schulden dann wieder da rausgegangen. Also ein anderes Beispiel, und was noch viel schöner wird, ist ein neues deutsches Steuersparmodell, meine Damen und Herren. Das sind die Windrädchen, die Sie überall in Deutschland in rauen Mengen sehen. Ich habe mich mal, auch wieder mit Hilfe von KI, übrigens ein ziemlich mächtiges Instrument, da sollten Sie investieren, meine Damen und Herren, habe ich mich schlau gemacht über die Summe an Krediten, die da gerade beim deutschen Banksystem ausstehen an Investoren in Windrädchen. Und da kommen wir auf 130 Milliarden. Also 130 Milliarden sind an Krediten ausgereicht an so Bauherrenmodelle für Windrädchen, deren Rendite darauf beruht, dass der Staat es subventionieren kann und auch weiterhin subventionieren will. Raten Sie mal, was passiert, wenn die Kettensäge kommt. Dann fürchte ich, dass diese Kredite im Feuer stehen und die Investoren, die das da gemacht haben, gleich mit. Ja, und ganz am Schluss, jetzt habe ich noch irgendwie 45 Sekunden, kleiner Hinweis, wenn Sie glauben, Sie könnten in die Bitcoin flüchten statt ins Gold, kündige ich jetzt schon mal den Artikel an, den ich nächste Woche veröffentliche, der leider aus meiner Sicht beweist, dass die Bitcoin so eine Art Tulpenblase ist und Sie sollten die Finger davon lassen. Mehr davon gibt's demnächst erst auf Alpha Novum und dann auf weiteren sozusagen libertären Portalen, auf denen ich diesen Artikel veröffentlicht werde. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und halte mein Zeitbudget mit 15 Sekunden Zeitersparnis für den Olivier ein. Dankeschön.
Bravo. Vielen Dank.
Eine Frage noch.
Ja, es kommt
immer noch eine Frage. Ich muss ja außerdem hier auf den heißen Stuhl. Ne?
Genau. Ja. Das war eine regelrechte Punktlandung, also Bitcoin und Rheinmetall, eine Blase. Du bist ja Unternehmer auch im Goldbereich, hattest wahrscheinlich nicht so schlecht die letzten Wochen. Würdest du sagen, das ist auch eine Blase?
Wenn es zu schnell nach oben geht, kann es blasenartige Phänomene geben. Aber der gesamte Trend im Goldmarkt ist keine Blase des Goldes, sondern eher eine Deflation der Blase des Papiergelds.
Super, vielen herzlichen Dank. Genau die 15 Sekunden noch aufgefüllt. Herzlichen Dank. Nehmt gerne Platz. Ja, geschätzte Damen und Herren, wir haben jetzt einige Standpunkte zum Thema liberales Investieren gehört und ich habe auch bemerkt natürlich, dass den einen oder die andere hier drin gejuckt hätte, sofort zu entgegnen, Fragen zu stellen oder Kommentare dazu abzugeben. Ich möchte noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir möchten zuerst in der Runde hier anfangen mit 2-3 Fragestellungen, würden dann auch fürs breite Publikum selbstverständlich öffnen, damit sie auch noch zu Wort kommen. Jetzt in dieser Runde. Wir möchten ja da nicht nur, obwohl wir alle liberal denken, auf die eine oder andere Art, möchten wir keine Kuschelrunde veranstalten, sondern auch etwas positive Reibung haben, weil wir doch unterschiedliche liberale Facetten hier haben. Und vielleicht deshalb als Einstiegsfrage, als ihr jetzt die anderen Referate gehört habt, was hat bei euch da den größten Widerspruch ausgelöst? Markus, wie sieht's bei dir aus?
In dieser Diskussion gibt's einen unbekannten Schuldigen und das ist blöderweise der Staat. Und das möchte ich erläutern. Und zwar ist die Sache folgende. Es ist, beide Seiten haben recht. Also wenn ich eine Aktie, sagen wir mal, kaufe von einem schweizerischen Pharmakonzern, der in der Vergangenheit relativ innovativ war, dann kaufe ich sie ja deswegen, weil ich vermute, dass seine Gewinne steigen und damit der Kurs steigt. Sonst würde ich sie nicht kaufen. Das heißt, ich halte diesen Konzern für innovativ. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Warum halte ich ihn für innovativ? Weil er in der Vergangenheit innovativ war. Mit anderen Worten, wahrscheinlich sitzen da Leute drin, die in der Tat innovativ sind. Und der Staat, der macht zweierlei Dinge. Erstens besteuert er die innovativsten Unternehmen am meisten. Und zwar deswegen, weil die innovativsten Unternehmen auch die erfolgreichsten sind. Damit haben die die höchsten Gewinne und deswegen werden die am höchsten besteuert. Er nimmt also das Geld von denen weg, die eigentlich die Besten sind und die dieses Geld für Innovationen verwenden würden. Und gibt's im Zuge der Wirtschaftsförderung zum Beispiel denen, die am besten sind im Ausfüllen von Antragsformularen. Und das ist nicht das Gleiche wie Innovation, wie Sie vielleicht alle zu mir zustimmen werden. Und dann geht der Staat noch her und sagt, ich überziehe jetzt das ganze Land mit meiner Bürokratie. Und dieses Überziehen mit Bürokratie, das führt dazu, dass eine ganz neue Klasse von Managern herangezogen wird und dass die großen Unternehmen mehr und mehr zu administrativen Gebilden mutieren. Und wenn Sie heute sich in sowohl Deutschland als auch in der Schweiz, wobei hier ist die Krankheit noch nicht so fortgeschritten, weil der Staat kleiner ist, aber sie ist auch da. Wenn Sie sich da umschauen, dann stellen Sie fest, die großen Unternehmen, die DAX-Unternehmen, das sind alles Kleinstaaten, ja, also Bürokratie im Staatsbürokratie im Kleinformat. Und es wird einer nicht deswegen Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns, weil er besonders innovativ wäre. Der wird Vorstandsvorsitzender oder unternehmerisch gar, das ist ja noch schlimmer, horribile Diktu, hat mal einen Exorzisten dabei. Der wird deswegen Vorstandsvorsitzender, weil er keine Fehler macht. Und wenn er keine Fehler machen darf, dann bedeutet das, dass er nicht Unternehmer sein darf. Denn wenn er Unternehmer wäre, dann würde er Risiken eingehen und dann kann auch mal was schiefgehen und es wird ihm dann als Fehler angerechnet. Das heißt, wenn er unternehmerisch ist, wird er automatisch es gar nicht bis zum Vorstandsvorsitzenden bringen. Und deswegen sind die großen Unternehmen nicht innovativ. Und das verstärkt einerseits das Argument, was wir hier richtigerweise gehört haben. Aber das Großunternehmen ist daran nicht in Anführungszeichen selbst schuld, sondern es ist vom Staat vergiftet durch die Einflussnahme über bürokratische Strukturen und über Überbesteuerung.
Ich frage mich jetzt einfach, gibt es da eigentlich aus liberaler Sicht eine ideale Investitionsphilosophie im Hinblick auf den Staat? Ich meine, in der Theorie kann man sagen, klassisch liberale befürworten ja einen Minimalstaat, der eben für Sicherheit da ist, das Eigentum der Leute schützt, eben die Freiheit bewahren soll. Aber der Staat, wie den Staat, wie wir ihn heute kennen, ist halt oftmals eben einfach ein plumper Räuber geworden, der umverteilt und der uns das Eigentum wegnimmt. Jetzt ist die Frage, kann man grundsätzlich sagen, beim liberalen Investieren geht es darum, dem Staat möglichst viele Mittel zu entziehen grundsätzlich oder muss man da differenzieren, je nachdem, wo man sich halt gerade drin bewegt?
Ich würde differenzieren wollen. Also zum Beispiel so einem Raubstaat wie dem Deutschen muss man entziehen, was man kann. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Deswegen, das tut man am besten, wenn man als guter Unternehmer in die Schweiz auswandert oder so, also zum Beispiel. Und dann werden die irgendwann feststellen, dass man Steuerbescheide nicht essen kann und auf den Tag freuen wir uns alle. Wenn man aber in einem Staat ist, der noch nicht so komplett entgleist ist wie der deutsche, dann, glaube ich, muss man gucken, dass man Kompromisse schließt. Ja, dann man hat ja, wenn man investiert, immer eine Vielzahl von Motivationen. Eine Motivation ist zum Beispiel, nicht arm zu werden. Das ist ja keine so schlechte Motivation. Eine andere Motivation ist, eine Investition zu tätigen, die im Einklang mit seinen Überzeugungen steht. Da lässt der eine die Rüstung weg, der andere macht alles, was Greta hasst, und der dritte kauft halt nichts, was irgendwie den Staat fördert. Aber die erste, nämlich nicht arm zu werden oder nach Möglichkeit so wohlhabend zu werden, dass man sich nicht morgens Sorgen machen muss, was man abends isst, ist vielleicht auch nicht so zu verachten. Und ich glaube, wenn man liberal oder libertär denkt, dann bedeutet das auch zu akzeptieren, dass jeder für sich sein Optimum sucht. Das heißt also, ich akzeptiere, dass andere anders leben, auch wenn ich mein Leben nie so ausrichten würde wie die. Das ist ja der liberale Gedanke. Und deswegen gibt es nicht die eine Philosophie, sondern es gibt eine Individualität. Ja, jeder sollte seiner Nutzenfunktion folgen können.
Gibt es vielleicht auch liberale Investments, die sich jetzt nicht direkt in einer Rendite ausbezahlen? Also ich denke jetzt da zum Beispiel an Investments in eine Privatschule, die eben liberales Gedankengut vielleicht lehrt, oder liberalere Medien, die als wir heute haben, oder liberalere Kulturgüter, liberale Filme und so weiter. Das mag sich ja vielleicht nicht direkt jetzt in einer Rendite ausbezahlt machen, aber doch sehr wichtig sein für das Weiterfunktionieren der Gesellschaft.
Du meinst eine Spende ans liberale Institut?
Oder so, wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Ja, why not? Ja. Seid ihr alle dabei?
Das war sehr fein eingefügt.
Aber da sind wir ja bei Warren Buffett, der vorhin, wie wir vorhin gesehen haben, gesagt hat, beim Investieren denken wir ans Bekommen, und wenn wir beim Leben, denken wir ans Geben. Das heißt, das Geben kommt erst danach. Insofern wäre das dann kein Investment, sondern es wäre der Sinn, das Vermögen zu akkumulieren, damit man auch was geben kann, was, glaube ich, auch absolut sinnvoll ist. Denn die Wahrheit ist ja, man unterstellt ja dem Liberalen, Libertären immer asozial zu sein. Ich behaupte, dass der Unternehmer und der Liberale viel sozialer ist als der Sozialist. Man müsste den Sozialismus eigentlich Asozialismus nennen, weil die immer nur an sich selber denken. Mhm. Ja? Und ich würde gerne eine kleine Ergänzung zu dem, was du, Thorsten, gerade gesagt hast, mit der Rolle des Staates, ja, und auch wie er Einfluss nimmt auf dieses ganze Thema mündelsichere Produkte, und wie er diese ganze Anlageindustrie durch die Großbanken und die großen Kapitalsammelstellen quasi nicht nur reguliert, sondern auch kontrolliert. Im Grunde genommen, wenn Sie sich mal das Gesamtergebnis anschauen, gilt hier ein Spruch zwischen Ihnen als Anleger, Sparer und Leistungsträger auf der einen Seite und denen, die ihr Geld von Ihnen haben wollen, auf der anderen Seite. Und der Spruch geht so, meine Damen und Herren: Sie haben das Geld und wir haben die Erfahrung. Und wenn wir miteinander fertig sind, haben wir das Geld und Sie die Erfahrung. Ja, das mit dem Wettbewerb ist so eine Sache. Wenn einer der Teilnehmer vom Steuergeld lebt, dann steht er nicht wirklich im Wettbewerb. Das würde ich mal jetzt in Abstreiten, also das würde ich abstreiten, dass, wenn ich einerseits ein Milliardenbudget vom Steuerzahler bekomme, also ich habe eine hohe Meinung von der ETH, bitte nicht falsch verstehen, aber wenn ich ein Milliardenbudget vom Steuerzahler bekomme, dann bin ich nicht so dem Wettbewerb ausgeliefert, als wenn ich jetzt privat verdientes eigenes Geld dahinlegen muss, dann auch noch in solchen Größenordnungen, um dann dagegen quasi anzustinken. Das ist nicht so einfach. Also ich glaube, der Wettbewerb entfaltet sich dann am besten, wenn der Staat nicht an ihm teilnimmt. Das ist ja das Grundproblem, dass der Staat in dem Moment, der Staat behauptet immer, wenn wir mit beispielsweise über das elektronische Zentralbankgeld reden, wir wollen den Wettbewerb anreichern, damit es nicht nur PayPal und Apple Pay gibt. Ja, das ist aber natürlich nicht das Ziel, den Wettbewerb anzureichern, sondern ein weiteres staatliches Monopol zu etablieren. Der Staat etabliert keinen Wettbewerb, er etabliert Monopole. Ja, und die Monopole, die der Staat etabliert, sind die Grundvoraussetzung dafür, dass es Korruption in der Welt gibt. Kein Staat, keine Korruption, nur ganz am Rand. Und die Frage war ja, wann werden Kapitalverkehrskontrollen eingeführt? Die Antwort ist, die haben wir schon. Die gelten zumindest für Realkapital. Wenn Sie heute Unternehmer sind und das Land verlassen wollen, dann gilt die Hitlersteuer, auch bekannt als Wegzugssteuer. Ich nenne sie aber Hitlersteuer, weil der sie erfunden hat. Damals hieß sie noch Reichsfluchtsteuer, demnächst heißt sie wahrscheinlich wieder so. Und wenn Sie zum Beispiel als Unternehmer da in Deutschland sind und nehmen wir mal an, Sie haben ein Unternehmen, was, jetzt sagen wir mal, 1 Million im Jahr an Gewinn macht, und Sie möchten das Unternehmen aus dem Land schaffen und auch auswandern, dann geht der Staat her, sagt, das Unternehmen hat 1 Million Gewinn gemacht, das multiplizieren wir jetzt mit 13, der Unternehmenswert den legen wir jetzt einfach willkürlich fest mit einem KGV von 13, sind jetzt 13 Millionen. Wenn Sie wegziehen wollen, bitte volle Einkommenssteuer auf die 13 Millionen, sind dann also 5 oder 6 Millionen. Ansonsten kommen Sie hier gar nicht raus. Und wenn Sie einfach abhauen und dann wiederkommen, dann landen Sie wegen Steuerhinterziehung im Knast. Wenn das keine Kapitalverkehrskontrolle ist, dann weiß ich nicht, was eine ist. Also die Frage der Souveränität ist, besonders was uns Deutsche angeht, ja eine komplizierte. Das kann man, glaube ich, so sagen. Allerdings bin ich persönlich mehr ein Anhänger von dem, was Willy Wimmer mal gesagt hat, der immerhin den Deutschen Einheitsvertrag mitverhandelt hat. Souveränität ist nicht, was ein Land und ein Volk bekommt, sondern Souveränität ist, was ein Land und ein Volk sich nimmt. Und das Problem vieler Länder ist nicht, dass sie nicht souverän werden, sondern dass sie unsouveräne Politiker haben, was im Ergebnis aufs Gleiche rausläuft. Ja, wenn ich unsouveräne Politiker habe, die quasi alle aus der gleichen Denkschule kommen, alle auf die gleiche Weise ideologisiert sind, alle auf dem gleichen linken Trip sind, dann kommt das raus, was rauskommt. Und ich glaube, dass diese Frage der Souveränität in gewisser Weise auch eine Geisterdiskussion ist. Und zwar deswegen, weil Völker bekommen die Souveränität, die sie sich nehmen. Und wenn sie sich nicht nehmen, dann wird's halt nichts. Die Deutschen sind leider relativ schwach darin, sie sich zu nehmen. Die Schweizer sind da deutlich besser. Aber auch in der Schweiz gibt's Tendenzen, Souveränität abzugeben. Und unser erster Redner hat ja schon klar gemacht, worum es jetzt geht. Es geht jetzt um die tatsächliche Verteidigung der Souveränität der Schweiz. Und als Gast in ihrem Land kann ich sie nur anbetteln. Bitte, bitte, bitte sorgen Sie dafür, dass die Schweiz bleibt. Ja, und dass sie souverän bleibt. Und zwar deswegen, weil das ist halt das, was die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie ist. Dass sie ihre Eigenständigkeit hat und dass sie in dieser Eigenständigkeit Entscheidungen zum Beispiel für manche immer noch zu fetten, aber im Vergleich zu anderen schlankeren Staat getroffen hat. Ja, und wenn sie diese Souveränität verteidigen, dann sind alle Voraussetzungen gegeben, um den Staat wieder schlanker zu machen im Vergleich zu dem, was er jetzt ist. Und ich glaube, die Diskussion, die werden Sie früher oder später auch haben. Und zwar, weil wahrscheinlich auch noch die 35% Staatsquote, die Sie hier haben, vielleicht immer noch zu fett sind. Ja, Sie haben zum Glück allerdings keine Politiker, wo Sie sich dann fragen müssen, wie kann es sein, dass ein Politiker sich für 80.000 Euro im Jahr auf Steuerzahlerkosten einen Friseur leistet, wie der letzte Kanzler, oder für 85.000 Euro im Jahr einen Visagisten leistet, wo er sich durchaus einen Stuckateur genommen hätte, auch auf Kosten der Steuerzahler, oder eine Außenministerin, die 135.000 Euro für Stilberatung ausgibt. Und ein Wirtschaftsminister, der 400.000 Euro für einen privaten Fotografen ausgibt, natürlich nicht sein Geld, sondern das Geld des Steuerzahlers, immerhin der Nachfolger der Stilberatungskonsumentin, der hat sich jetzt einen Fotografen für 620.000 Euro bestellt, ohne dass es einen Volksaufstand gibt in Deutschland. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also, aber schauen Sie sich an, was in Deutschland passiert. Da können Sie den römischen Spruch beherzigen, niemand ist völlig nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Und daraus für die Schweiz Konsequenzen ziehen.
Da gibt's noch eine.
Entschuldigung, ja. Ganz gut.
Nachdem ich jetzt auch lang genug nachgedacht habe, habe ich da noch eine schlechte Nachricht für Sie. Das mit der Schuldenbremse finde ich eine super Sache, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn der Euro kollabiert. Und zwar deswegen, weil ihre SNB immer noch, ich glaube im Moment, es ist jetzt nicht mehr 900 Milliarden, sind glaube ich noch 600 Milliarden Euronen sitzt. Und diese Euronen, wenn die wertlos werden, dann sind das Schulden. Also dann ist es tatsächlich so, dass die Zentralbankbilanz mit 600 Milliarden überschuldet wäre. Und das ist genauso, als wenn sie als Staatsschulden aufgenommen hätten, weil sie haben das Geld ausgegeben und haben dafür wertlose Euros bekommen. Und wenn der Euro die Blutgrätsche macht, dann sind die da. Und diese 600 Milliarden sind ungefähr ein Jahresbruttosozialprodukt der Schweiz. Das heißt, ihre Staatsverschuldung ökonomisch betrachtet macht einen Satz um 100% des Bruttosozialprodukts nach oben. Es gibt einen Weg daraus. Das ist die gute Nachricht. Und das ist möglichst schnell raus aus diesen Euros, und zwar in den Märkten, die am liquidesten sind. Das sind die globalen Aktienmärkte und die globalen Edelmetallmärkte. Also ich glaube, Sie brauchen eine Diskussion, jetzt die Rückkehr zum Edelmetallstandard vorzubereiten und dafür diese Euros über Bord zu werfen und lieber was Vernünftiges davon zu kaufen, weil von diesen Euros werden Sie sich sonst nichts mehr kaufen können. Und das wäre ja mal schade, weil da ist das Geld der Schweizer Steuerzahler drin geparkt.
Medien. Und der zweite Punkt geht vor allem an Sie, Herr Krall. Sie haben so ein bisschen die großen Unternehmen als Opfer des Staates dargestellt. Aber ist es nicht vielmehr ein ein so, ja, die Bürokratie, oder? Sie haben gesagt, die großen Unternehmen, das sind ja Staat,
also so Staaten im Staat. Nennen,
aber Moment, oder? Ist es nicht so, dass die großen Unternehmen ja von dieser Regulierung profitieren? Weil als kleines Unternehmen komme ich in einen regulierten Markt ja gar nicht mehr rein. Also bin ich ja als großes Unternehmen glücklich über die Regulierung.
Sie haben meine Antwort vorweggenommen. Also wenn Sie wahrgenommen haben, dass ich die großen Unternehmen als Opfer dargestellt habe, das habe ich nicht. Also zumindest habe ich nicht so gemeint. Das müssen wir dann gleich mal korrigieren. Also die großen Unternehmen sind in diesem Sinne eher Mittäter. Ja, mit ihrem, wie soll ich sagen, leider nicht sehr oppositionsfähigen Top-Management. Da in Deutschland beispielsweise VW, da gibt es auch noch eine Staatsbeteiligung, da gibt es in Niedersachsen sogar ein VW-Gesetz, das dem Staat besondere Eingriffsmöglichkeiten gibt. Dann gibt es das ganze Thema Mitbestimmung und so weiter. Der Staat hat sich da Zugang verschafft und er nutzt ihn aus und er hebelt im Grunde genommen die Marktwirtschaft in den großen Unternehmen aus. Und das Ergebnis ist, was ich vorhin beschrieben habe, nämlich dass die großen Unternehmen nicht mehr innovativ sind, weil sie keine Unternehmerpersönlichkeiten mehr an ihrer Spitze haben, von ganz wenigen Ausnahmen in den letzten Jahrzehnten abgesehen. Und das Ergebnis dessen ist, dass die Großunternehmen auf eine sehr spezielle Art und Weise agieren, nämlich die gehen her und verbünden sich mit dem Staat. Und wenn Sie sich an die 20er Jahre erinnern, da gab es mal einen berühmten Menschen, der gesagt hat, das Zusammengehen von Staat und Großunternehmen ist eine bestimmte Staatsform, die er damals für wünschenswert gehalten hat. Und die hat er genannt Faschismus. Der Mann, der das gesagt hat, war Benito Mussolini. Wie funktioniert unser moderner Faschismus? Die Großunternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, mit innovativen Produkten auf den Markt zu kommen, schauen sich um und schauen sich den Mittelstand an. Und da gucken sich da einen innovativen Mittelständler aus. Und den kaufen sie dann auf. Der hat dann vielleicht 1-2 interessante Produkte, aber da sie auch noch zu dämlich sind, selbst diese guten innovativen Produkte im freien Marktwettbewerb an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, gehen sie her und fahren nach Brüssel. Dort werden dann ein paar Bürokraten bespaßt, mit was auch immer. Und dann wird ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass jeder dieses Produkt zu kaufen hat. Es wird also irgendeine Bauvorschrift eingeführt oder irgendeine technische Vorschrift für Autos oder sonst was. Jeder muss es kaufen und dann wird dieses Gesetz gemacht und durchgewunken. Und es ist nicht das Ergebnis einer sinnvollen Regulierung, sondern es ist das Ergebnis von Korruption. Und weil es das Ergebnis von Korruption ist, wäre es auch so schlecht für die Schweiz, wenn sie diese automatische Regelübernahme da machen würden. Dann haben sie nämlich die Gesetzgebung, die haben sie dann nicht im Schweizer Parlament, sie haben sie noch nicht mal im EU-Parlament, denn das EU-Parlament hat keine gesetzgeberische Vorschlagsrechte. Das ist wie in der Sowjetunion. Da hatte das Parlament auch keine Vorschlagsrechte. Es konnte nur durchwinken, was die Kommission gemacht hat. Mit anderen Worten, was irgendwelche Bürokraten, Deep State-Bürokraten sich gemeinsam mit irgendwelchen korrumpierenden Unternehmen ausgedacht haben. Also die Gesetze der Schweiz würden dann nicht parlamentarisch hergestellt, sondern in einem korrupten Verfahren hergestellt, ja. Und deswegen haben wir in Europa zigtausende von Bauvorschriften und zigtausende von Vorschriften für den Bau von Automobilen und Flugzeugen und von Maschinen und von allem, ja. Und genau das ist das Problem. Es wird also, die Korruption wird zum Herrschaftsinstrument gemacht. Wir haben eine Korruptokratie in Europa. Nicht weniger als das. Und diese Korruptokratie, die wollen Sie hier in diesem Land nicht haben, denn ich garantiere Ihnen, dass die aus der wunderschönen Schweiz innerhalb kürzester Zeit ein zweites Deutschland machen würde. Das wollen Sie wirklich nicht haben. Und wenn's Ihre Schweizer Mitbürger nicht verstanden haben bis jetzt in den, weiß ich nicht, wie die Umfragen aussehen, aber wenn Sie es nicht verstanden haben sollten, dann schlage ich einfach mal vor, schicken Sie ein paar Kamerateams über die Grenze und machen Sie so Vergleichsfotos. Wie sieht's an einem Schweizer Bahnhof aus? Wie sieht's an einem deutschen Bahnhof aus? Ich kann die auch liefern, wenn Sie möchten. Ja? Wie sieht in der Schweiz eine Autobahnraststätte aus und wie sieht sie in Deutschland aus? Wie sieht in der Schweiz der Platz vor dem Parlament aus und wie sieht er in Deutschland aus? Wie sieht in der Schweiz, der Straßenbelag aus? Ne, der Straßenbelag. Ja, und wie sieht der in Deutschland aus? Machen Sie Vergleichsfotos und dann weisen Sie mal darauf hin, was das Ergebnis dieser europäischen Korruptokratie ist. Das ist nämlich das Ergebnis dieser europäischen Korruptokratie.
Versuche mich sehr kurz zu fassen. Es ging jetzt den ganzen Abend um den Zusammenbruch des Geldsystems und den Griff des Staates auf das Vermögen der Bürger. Warum, in diesem Fall, das ist eine Frage an Herrn Krall, warum die Skepsis dem Bitcoin gegenüber? Also auch wenn Sie in die nahe Zukunft verwiesen haben, aber wir haben Eintritt bezahlt, vielleicht verraten Sie es schon heute.
Ja, also, Das kann ich natürlich verstehen und ich will Ihnen gerne den Gefallen tun. Die Sache ist die, dass ich bei dem Thema Bitcoin schizophren bin. Ich gebe das freimütig zu. Nämlich, ich habe also diesen Artikel jetzt geschrieben und der wird also demnächst erscheinen und ich lade die Bitcoin-Community ein, mich bitte zu widerlegen. Es würde mich auch ausgesprochen freuen, wenn die Argumente, die ich da vortrage, falsch sind. Aber ich will die Argumente in 2, 3 dürren Sätzen zusammenfassen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil der Artikel dann doch 10 Seiten lang ist. Das Problem der Bitcoin ist aus meiner Sicht folgendes. Die Bitcoin ist im Moment kein Geld. Denn wenn sie Geld wäre, dann wäre sie stabil. Die Bitcoin ist zu volatil, um die Wirtschaftsrechnung von Unternehmen damit betreiben zu können. Und wenn sie die Wirtschaftsrechnung nicht betreiben können mit einer Geldeinheit, dann ist sie als Tauschmittel ungeeignet. Die Bitcoin lebt insofern von dem Versprechen, Geld zu werden. Das ist das große Versprechen, was drinsteckt, dass die Bitcoin ein Tauschmittel sein wird, was besser ist als Fiat-Geld. Und insofern sie dieses Versprechen einzuhalten gedenkt, muss sie stabil werden. Das heißt, sie muss aus diesem steilen Anstieg der Bewertung, den ich im Moment, zumindest nach den Argumenten, die ich vorgetragen habe, für eine Blase halte, aber sie muss von diesem steilen Anstieg in einen Steady State übergehen. Und mit anderen Worten, sie muss in ihrer Wertentwicklung gegenüber nicht dem Fiat-Geld, sondern einem Warenkorb, der das gesamte GDP repräsentiert, wobei das Fiat-Geld nur das Proxy ist im Moment, muss sie in einen stabilen Zustand übergehen. Sie muss also eine logistische Kurve darstellen. Sie steigt erst steil an im Wert und irgendwann mal muss dieser Anstieg abgebremst werden und in einen Gleichgewichtszustand, einen sogenannten Sättigungsgrad übergehen. Das heißt also, wenn die im Moment ist die Bitcoin entweder immer stark inflationär oder sie ist stark deflationär, je nachdem in welche Richtung sie gerade massiv ausschlägt. Mit so einer starken Schwankungsbreite ist es eben als Geld noch nicht geeignet. Nehmen wir jetzt an, sie würde in diesen stabilen Zustand übergehen, dann müssten wir erstmal 2 Dinge rausfinden. Erstens, wie hoch ist denn das? Ist der stabile Zustand der Bitcoin erreicht bei 100.000, bei 250, bei 500, bei 1 Million, bei 10 Millionen oder bei 50 Millionen oder bei 23.726.252? Wir wissen das nicht. Und wir wissen es aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens, weil wir kein ökonomisches Argument dafür haben, wo es denn sein könnte. Und zweitens, weil die empirische Beobachtung des tatsächlichen Kursverlaufs der Bitcoin nicht auf eine logistische Funktion hindeutet. Ich habe mit Hilfe von KI versucht, den Kursverlauf von Bitcoin auf eine logistische Funktion, beinahe hätte ich gesagt, zu kreuzigen. Es funktioniert nicht. Es ist nicht stabil. Man kann nicht sehen, was dabei rauskommt. Und wenn tatsächlich der Markt an einen Punkt kommen würde, wo die Menschen glauben, okay, das könnte ungefähr der stabile Zustand sein, in den die Bitcoin übergeht, dann würden diejenigen, die da drin investiert sind und die stark geleveraged sind, und das sind leider sehr, sehr viele, verkaufen müssen. Und zwar deswegen, weil sie von einer durchschnittlichen Wertsteigerung leben, die mehr als 10-15% ist. Das heißt also, die würden dann die Bitcoin verlassen. Es gibt also eine riesige Investoren-Community, die nur deswegen in der Bitcoin ist, nicht weil sie Geld wird oder weil sie Geld sein könnte, sondern weil sie ansteigt mit diesem Tempo im Schnitt der letzten x Jahre. Und das würde bedeuten, wenn das Gleichgewicht erreicht ist und die Leute aussteigen, dann fällt sie wieder runter und damit ist die Volatilität wieder da. Es gibt kein ökonomisches Modell, das ich gefunden hätte, das die Bitcoin in diesen stabilen Sättigungszustand überführt und damit ist sie kein Geld und sie kann leider auch keins werden. Und die Grundproblematik liegt darin, dass sie im Sinne der österreichischen Schule der Nationalökonomie kein Warengeld darstellt. Das ist eben der Unterschied zu Edelmetallen. Edelmetalle sind nicht als Geld geboren worden, sondern sie waren zuerst eine Ware, die jeder haben wollte im Tausch. Und es gab ein Tauschverhältnis gegenüber allen möglichen Produkten, die es damals vor Jahrtausenden auch schon gab. Und dieses Tauschverhältnis war der stabile Wertanker gegenüber dem GDP, wenn man so will. Und das ist für die Bitcoin a priori eine Behauptung, dass es so sei. Aber es ist nicht so, weil sonst wäre die Bitcoin nicht so volatil. Und da liegt ein Fundamentalproblem drin. Und ich will nicht sagen, dass meine Analyse final und konklusiv sein muss. Deswegen meine Einladung an die Bitcoin-Community. Lesen Sie das Papier und kritisieren Sie mich bitte und widerlegen Sie es mir bitte nach Möglichkeit. Da gehen die Finger schon hoch. Meine Einladung wird schon angenommen.
In der ersten Stunde von dieser ganzen Krypto-Szene, ich würde mich freuen, wenn wir darüber reden können, weil ich nichts von dem, was Sie sagen, obwohl ich Sie wirklich sehr schätze, besteht.
Also kritisieren Sie es und ich stehe für ein Interview zur Verfügung. Sie können mich festnageln darauf, dass ich auf den heißen Stuhl mich setze. Und wenn Sie mich widerlegen, lade ich auch noch aus Dankbarkeit zu einer Flasche Rotwein ein, weil ich hoffe, dass Sie es können. Weil die Sache ist ja die, wenn die Bitcoin sich durchsetzt, dann ist es ja schlecht für die Zentralbanken und alles, was dem Teufel wehtut, ist gut. Und deswegen hoffe ich, dass sie mich widerlegen.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das wäre ein...